Grüß dich, liebe Leute, liebe Hörer. Ich bin Simon, melde mich hier gehorsam zum Podcasten. Ja, ich habe gerade nach einem Platz gesucht, wo ich vielleicht podcasten kann, aber habe keinen schönen gefunden hier an mir und dachte deshalb, ja, dann gehe ich doch einfach hier so ein Stück weiter an der Straße entlang. Und mal schauen, liebe Leute. Also ich dachte einfach, es ist wieder mal Zeit für eine offizielle Tischlein-Deck-Dich-Folge 207. Aber kein Plan mehr. Ich muss das nachher mal anhören, ob die Qualität dann akzeptabel ist. Hier von meinem Ansteckmikrofon. Und ich bin hier im Urlaub, wie schon beschrieben in den Shownotes. Boah, ist das aber laut hier. Ah, sorry, Leute. Es ist hier also in Marokko so, ja. Dachte ich gerade nur, da liegt viel Plastikmüll auch rum hier am Strand, am Meer. Und wie Robert Faller schrieb, die meisten Fünfjährigen verfügen heute schon über ein hochsensibles Umweltbewusstsein, mit dem sie dann ihre Eltern drangsalieren und eben ja, auffordern, sparsam und umweltbewusster zu handeln. Während, schreibt Pfaller, noch nicht mal die 25-jährigen Studenten noch dazu in der Lage sind, die Welt im Hinblick auf Klassenverhältnisse zu analysieren. Nun gut. Das fiel mir nur gerade ein hier, weil ich so denke, ja, das ist ein wichtiges Thema mit der Umwelt. Und da schwimmt viel Plastikmüll einfach in mir. Habe ich gesehen, wo ich hier gerade rausgelaufen bin, auf dem Steg. Ja, ich wieder da noch einen Podcast gemacht, ne? Da war es ruhiger, aber egal jetzt. Ich habe die ganze Zeit nach einem perfekten Spot gesucht, aber den gibt es nun mal nicht. Und ich will also die Welt analysieren im Verhältnis auf diese Klassenverhältnisse. Also einerseits die Reichen und die Armen, Bourgeoisie und Proletariat, Besitzende und Besitzlose, souveräne Bürger, die relativ frei sind in ihrem Handeln und die anderen, die gezwungen sind, sich zu verkaufen, ihre Arbeitskraft zu verramschen auf dem Markt. Naja, hier ist auch wieder eine Müllkippe und das ist eben das Thema, dieses Umweltbewusstsein, das ist sicher wichtig, nur muss man vor allem als kommunistische Bewegung auch darauf achten, klar zu analysieren, welche Rolle das im heutigen ideologischen System erfüllt, nämlich die einer reaktionären Stabilisierung der liberalen Herrschaft, indem nämlich durch diesen Fokus auf Umweltthemen das soziale Thema ganz an den Rand, in den Hintergrund gedrängt wird und als veraltet abgetan wird. Das sind Kämpfe des letzten Jahrhunderts und dafür fehlt uns halt schlicht die Zeit, weil die Zeit läuft ja ab. Ne? Die Erde ist vom Kollaps und die Kipppunkte sind überschritten und so weiter. Also das wollte ich nur kurz erwähnen. Es ist ganz wichtig, weiterhin diese Klassenfrage zu stellen, die eben auch eine Rassenfrage oder eine Nationenfrage ist. Und allein schon der nationale Status oder die Angehörigkeit zu einer reichen Nation bringt einen gewissen Status und deshalb streben ja so viele Menschen danach aus Ländern wie hier aus Marokko zu emigrieren zu uns. Und das ist also auch eine Art Klassengesellschaft und Klassenherrschaft auf der Welt der einen reicheren Länder über die anderen durch das Mittel eben der imperialistischen Beherrschung über die freien Märkte, wodurch dann unsere hochtechnologischen Produkte den Markt hier schwemmen können. Und deshalb können hier auch Mercedes rumfahren oder, hier steht sogar ein Mercedes, Zufall. Aber und diese ganzen Produkte im Supermarkt, ja, Snickers und so weiter, sind natürlich hier verfügbar, aber dieser Handel ist nicht fair, denn was die Marokkaner da gegen den Austausch geben, klar, diese Entwicklungsländer, das sind eben Länder, die dann im Austausch nur Güter anzubieten haben, die weniger kapitalintensiv produziert werden, wie Rohstoffe oder eben der Tourismus als Dienstleistung. Und eigentlich wäre es ja so einfach möglich, Hand anzulegen, damit hier alle was zu arbeiten haben und zu sagen, müssen es auf einer weltweiten globalen Ebene planen, dass alle Hände arbeiten können und auch leben können und recht gut und eben ja so gerecht wie möglich entlohnt werden für diese Arbeit. Aber das ist nicht möglich innerhalb des Kapitalismus. Oh, Leute, es nervt ja auch ganz schön. Diesen scheiß Autos. Und ja, immerhin. Aber nee, nicht immerhin, dass die Autos auch hier angekommen sind, obwohl sie in Europa, in Stuttgart erfunden wurden. Sondern das ist eben auch ein Beiprodukt, ein Symptom dieser imperialistischen Herrschaft, die diese Länder dann abhängig macht von diesen Autos und sie dann zwingt, sich zu versklaven, um auf dem liberalen Markt andere Waren, diese weniger kapitalintensiven, nach Europa zu schicken. Und das alles haut nicht so gut hin. Es entwickelt sich also eine Art Compradoren-Bourgeoisie hier in Marokko, die gekauft ist von den reicheren imperialistischen Bourgeoisien und die hier also das Volk, die Arbeiterklasse unterdrückt und weiterhin diese Herrschaft des Imperialismus absichert. Und couldn't we be doing this differently? Das kam in einem Song von Kate Tempest vor. Hold Your Own oder so. Diese lyrischen Songs. Und das ist so cool. Das ist so treffend irgendwo. Ja. Da singt sie da. Also du lagst doch auch schon mal in deinem Bett und konntest nicht einschlafen und dachtest einfach, ja, couldn't we be doing this differently? Und das meine ich eben mit dem, dass die Arbeit besser verteilt wird und überall Hand angelegt werden kann. Es geht ja eben auch darum, die Leute einzuspannen und ihnen was zu tun zu geben. Denn das habe ich eben gemerkt, dass um die Arbeit was zu tun gibt und überhaupt erst das Selbstbewusstsein und die Kraft. Und ja, dann dachte ich jetzt noch, vor 4 Jahren war ich ja hier in Marokko, kurz bevor ich meine erste Festanstellung als Softwareentwickler anfing. Und damals war ich in einer ganz anderen Situation. Diese Jahre ungefähr, die letzten 1,5 Studienjahre und dann die ersten 1,5 so Berufsjahre. Ich denke, das ist so diese Zeit, wo man so extrem unterdrückt ist. Und das ist aber auch ein guter Zeitpunkt, denke ich. Also wo die jungen Leute in den imperialistischen Ländern am meisten von dieser Unsicherheit und dieser totalen Sinnlosigkeit des Imperialismus mitbekommen. Und da müssen wir sie packen als Kommunisten, um sie da zu politisieren, glaube ich, weil später wird es dann schwieriger. Das merke ich auch jetzt schon nach so 3-4 Jahren Berufserfahrung. Da ist man drin, da hat man keine Angst mehr. Und da ist man auf der Seite der Gewinner sozusagen, kann durch die Welt reisen und all das Schöne sich anschauen und sich denken, wow, mir geht es ja noch relativ gut, also was ich für Probleme habe, okay. Zu Hause, das kann ich jetzt auch nur in Relation sehen und diese ja, relativ kleine Probleme, Luxusprobleme oder Peer-Group-Probleme, aber im Weltmaßstab lässt sich wohl nicht leugnen, dass es mir noch hervorragend geht. Und das ist so diese Kompromittierung und Korruption der Arbeiterklasse. Nicht nur der Arbeiteraristokratie, der Chefs, und Teamleiter und so weiter, von denen Lenin sprach, oder von der Arbeiteraristokratie sprach, aber das sind eben ja, diese Chefs und so. Aber es geht die noch weiter, selbst ins Proletariat. Selbst der einfache Angestellte in Deutschland eben ist dann kompromittiert. Ja, einfach durch diese Macht des Kapitals und dass er sieht, ja, dieses System, wie auch immer das funktioniert oder wie ungerecht das ist. Ich stehe ja anscheinend doch noch auf der Seite der Gewinner. Oder einfach relativ gesehen noch auf einer recht guten Seite. Ja, sorry Leute. Das ist hier echt nicht so optimal mit dem Geräuschpegel, denke ich mir. Also vielleicht kann ich das danach einfach nochmal aufnehmen oder mal schauen, wie es so ist von der Qualität. Ich wollte das halt nur jetzt mal ausdrücken. Also ja, diese Kompromittierung, wir müssen die jungen Leute also ungefähr da packen in diesem Alter. So zwischen 20 und 30. Weil später glaubt, da schafft man es, wie Welbeck schreibt, diesem einen Zitat, das hätte ich mal vorgelesen. Oder ich weiß nicht, vorgelesen, irgendwo in die Shownotes gepackt, irgendwann mal vor 50, 60 Folgen. Das Bruno in Elementarteilchen war das sein Roman. Elementarteilchen, Bruno ist am Strand, sieht die ganzen nackten Frauen und so. Aber worum es geht, ist, dass er da, das am Ende heißt, naja, ja, du musst irgendwie ein bisschen strampeln als Angestellter. Du denkst erst, du schaffst es nicht, du packst es nicht, aber doch, du findest einen Job und dann, ja, das einzige Problem ist, wie findest du, wie leistest du dein Auto? Ganz einfach, du nimmst einen Kredit auf, zahlst ein paar Jahre die Raten ab und dann schafft man es. Und das ist so geil, dann schafft man es nicht. Dann hat man ein Auto, man hat einen Job, man hat alles, was man braucht und hat das Auto sogar schon abbezahlt. Und das meine ich, diese Korruption, also in der Situation, da sind die Leute hinweg über diese große Angstwelle, die haben da vielleicht in den frühen 20ern diesem jungen Lebensalter überrollt und man kommt gar nicht zurecht mit dieser Welt, aber da haben sie dann angespart und ja, sind einfach auf der sicheren Seite irgendwo. Egal wie mies es ihnen noch gehen mag und wie entfremdet dieses Leben ist, auch in unseren westlichen reichen Ländern, aber trotzdem, man hat es geschafft irgendwo, man gehört dazu und dieses Auto ist das höchste Statussymbol. Und ja, und ja, also jetzt lass mich aber wirklich mal hier vorgehen ans Meer. Ist hoffentlich ein bisschen ruhiger. Ja, also es ist erst 6 Jahre her, dass ich die erste Episode Tischlein deck dich auf in Griechenland am Strand 2018. Ja, oder 5,5 Jahre mit so einem kleinen Sommer 2018 war das. Auch mit so einer Art Ansteckmikrofon. Und ja, da habe ich übernachtet draußen. Eine Art wildes Camp dort am Meer in der Ägäis im Norden von Griechenland bei Thessaloniki. Und ja, wie geil war das, aber ich konnte. Warum konnte ich mich da noch nicht trauen zu sprechen? Es ist wohl so, wegen dieser Sache, die ich, auf die ich immer wieder zurückkomme. Diese, ja, was soll ich sagen, diese Sexuierung und Rollenverteilung, die Männlichkeit und Weiblichkeit. Aber abstrahieren wir erst nochmal davon und reden von der Sexualität, dass die so ein großes Bedürfnis ist. Und ja, gerade in dieser Phase, das ist ja die Phase, von der ich rede, Ende des Studiums oder Anfang des Berufslebens, wo man eben nicht drin ist und nicht sicher ist. Und dass man da fühlt, die Sexualität, gut, wenn die unbefriedigt ist, das ist ein großes Problem. Und das wäre eigentlich das Einzige, was ich mir wünschen würde. Oder das wäre so ein großes Glück und alles andere wäre egal, ob ich einen guten Job finde, ob ich hier eine schöne Reise mache, sondern einfach nur diese Person zu finden, die mich so glücklich machen würde. Und da haben wir es zu tun, also mit einer Überromantisierung, die eben auch durch die ganzen Filme und Kulturprodukte verursacht ist. So wie ich bei Roberto Bolaño las, das ist ein Das ist ein Roman, den ich sehr empfehlen kann. Zum Beispiel ein Lumpenroman. Das ist ein kleiner Roman von ihm. Una Novelita Lumpen. Da steht das eben drin, dass es aus Sicht einer Frau ihre ersten sexuellen Erfahrungen geschildert. Und dass sie dachte, sie sei verliebt. Aber das war natürlich Quatsch, sagt sie im Rückblick. Sondern ja, ihr flimmerten halt durch den Kopf solche Bilder von der Zukunft, von einem größeren Haus, von einem Familienleben. Aber das sind einfach nur Bilder, die sie aus irgendwelchen Telenovelas oder Filmen oder Romanen aufgeschnappt hat. Und das ist natürlich nicht die Liebe, sondern das war irgendwie, ja, nur so die Liebe aus Verzweiflung. Mit so einer Zufallsbekanntschaft ihres Bruders, die da, weil sie Waisenkinder waren und sie machten schwierige Zeiten durch. Und so ist irgendwie die Liebe in schwierigen Zeiten. Da beschrieb auch Bertolt Brecht ein schönes Gedicht. Aber das kann ich jetzt leider nicht zitieren, sondern ich kann nur sagen, ja, natürlich sind es diese Bilder, die aus der Kulturindustrie entstammen. Und das ist auch ein Problem. Aber das ist trotzdem nicht weniger die Liebe. Das Problem ist eben nur, dass diese Bilder zu stark sind und die materielle Realität sozusagen entwerten, wie in diesem Roman. Dass diese Protagonistin dann sagt, ach ja, was soll das sein? Das ist halt ja ein kleines Abenteuer mit diesem Mann hier. Und das ist irgendwie gar nicht die Wahrheit, gar nicht das, wovon die Telenovelas reden. Oder wenn sowas überhaupt existieren mag. Und so ist bei Eva Illus in ihrem Liebesbuch davon die Rede, dass in den modernen Liebesbeziehungen eine Abkühlung stattfindet. Aber das ist eben nur vordergründig so, ja. Auf der Ebene des Scheins. In Wirklichkeit sehen sich die Leute aber so sehr danach wie nie. Eben weil auch diese Industrieproduktion, Kulturproduktion so hoch entwickelt ist wie noch nie. Und aber die Wege eben der Realisierung sind verstopft. Und ja, es ist ein unendliches Begehren, das kreiert wird. Aber gleichzeitig die Unmöglichkeit, dieses zu befriedigen. So schrieb auch Michel Houellebecq und Richard Sennett, der Soziologe, schrieb was Ähnliches, von Faller zitiert. Aber ja, also da möchte ich nur sagen, weiß gar nicht, was ich sagen möchte, nur dass ich mich halt daran erinnerte, diese Situation damals in Marokko, als ich so den Aufwachen-Podcast hörte und da ich auch verliebte, kann ich nur Folge 14 empfehlen, weil das ist immer noch eine von den besten oder die beste Folge vielleicht, weil ich mich da auch wirklich vorbereitete und anstrengte. Und sonst quasi ich halt einfach nur so drauf los, meistens wie auch heute. Ja, und ich wollte jetzt auch eigentlich englische Podcasts wieder machen, weil ich viele nette Leute hier treffe und will denen auch meinen Podcast-Zettel in die Hand drücken, aber die wenigsten sprechen natürlich Deutsch, deshalb vielleicht die nächste Mal auf Englisch. Aber ich muss heute nochmal auf Deutsch reden, um ja mich irgendwo frei zu reden und auch zu sagen, wow, was war das damals in Marokko, diese Zeit, dass man so unterdrückt und unter Druck ist. Und ich eben mein Job dann anfing nach der Rückkehr direkt diese erste berufliche Erfahrung. Und ja, da gibt es viele Möwen, jetzt bin ich schon recht weit draußen. Das ist ein steiniger Strand. Und eigentlich sollte ich nicht so lange in der Sonne sein. Es ist so mittags und gestern hatte ich schon so einen leichten Sonnenstich, aber was soll's. Das muss jetzt wohl sein. Und jedenfalls dachte ich damals dann auch an Cassiopeia. Ja, ich weiß noch, das war irgendwie komisch, dass ja, die Liebe ist sowas Transitives. Es geht über von einem zum anderen und man weiß gar nicht, wie ist dieses Verlangen nach der einen Person. Aber dann merkt man, dass die Liebe eben nicht nur an einem Ort oder an einer Stelle existiert und nicht nur in einer Beziehung gedeihen kann. Und ich war dann so in Marrakesch kurz vorm Rückflug und war dann im wunderschönen Garten und Park und schaute da über die ja, Berge, die schneebedeckten. Das war wirklich ein wunderschöner Garten, so mit ja, Teichen und schönen Marmor. Gebäuden und Fliesen. Und da dachte ich so, ja, das ist wichtig, weil das ist genau diese Frage, was denken die anderen von mir? Ich hatte damals meinen Podcast noch nicht wirklich angefangen, nur diese ersten zwei Folgen aus Griechenland und so. Aber ich dachte so daran, den Podcast wirklich weiterzumachen. Aber was will ich damit eigentlich erreichen? Das ist eben das große Problem meiner Kunstkonzeption, dass ich eigentlich nur diese Frauen erreichen will, die ich dann lieben will oder ja, mir das irgendwo vorstelle. Dass ich etwas tun muss, ein Geschenk fabrizieren, um sie für mich einzunehmen oder aufmerksam zu machen. Und da dachte ich immer an diese Cassiopeia und daran, wie verrückt das ist, an so eine Person zu denken, also nach so vielen Jahren noch. Und ja, das ist einfach verrückt, dachte ich dann. Und was würden da die Hörer denken oder die rationalen Leute, die mir dann zuhören? Und ja, also dachte ich, die würden ja mich bemitleiden oder was auch immer. Aber es ist kein Mitleid, sondern es ist eher Neid, habe ich dann. Habe ich dann gedacht, also habe ich zumindest gedacht, habe ich ja mal in den englischen Folgen gesagt. Oh Gott, sorry, ja Leute, fällt hier gerade nur so ein Gedichtbuch auseinander, das ist ein bisschen nass geworden, ich wollte es ja trocknen. Aber okay, also, dass es doch eher schön ist, sowas auszudrücken, die Liebe, die persistiert, die halt auch nach so vielen Jahren und selbst sowas, ja, eine Person, die du nie wirklich angesprochen hast, nie wirklich aufmerksam gemacht hast, aber es war halt so eine Jugendliebe. Und okay, und ist das überhaupt erlaubt, ja, diese Frage, ne? Oder wenn es erlaubt ist, ja, dann vielleicht gerade so, aber dann ist es jedenfalls vielleicht krank oder irgend sowas. Und so ist es aber in der Liebe, dass sie ja am Rande des Legalen ist, am Rande der Krankheit. Und vor allem in Europa. Das war ja der Grund, warum ich auch hierher reiste, weil ich so diese Gedichte las. Dieses eine Gedicht, also in ein Gedichtband, aus dem ich ein Gedicht vorlas, in der letzten Folge, nämlich von Abdelaziz, da spürte ich, dass diese Romantik viel näher dran ist an dem, was es für die Liebe braucht. Und diese orientalische arabische Welt viel geeigneter ist, um so eine Liebessituation zu kreieren. Und die europäischen Gedichte sind einfach steril und sind Kulturprodukte, industriell massengefertigt für den Konsum, instantan und schön aufgebrüht. Aber das ist nichts, das ist. Oh, also. Ja, ich glaube, die Flut kommt vielleicht wieder. Ne? Sieht so aus, als. Ja, ruft sich das hier langsam mit Wasser. Also ja, das ist einfach ein Fremdkörper. In der europäischen Kultur ist die Liebe, sie ist versteckt. Und genau das ist so genial, deshalb will ich auch Sternenkauf vorlesen. Dazu kommen wir hoffentlich gleich. Also ja, die Leute sehen sich eigentlich so danach wie noch nie, aber es ist nicht auszudrücken, weil es irgendwie krank ist, versteckt ist, weil es nicht normal gesehen wird oder nicht kompatibel mit diesem sozialen Leben. Diesem Leben, wo man es schaffen muss, diesen Status erreichen und einfach drin sein und mitmachen, sich anpassen und dass du ja keinen Widerstand leistest in diesem Regime des Stillstands, wie Tschernikau schreibt, wo es für die Jugendlichen keinen Ausweg gibt, eben außer Verzweiflung oder Anpassung an diese bürgerliche Welt. Und ja, also so blicke ich heute da auf diese grundsätzliche Sehnsucht nach der Liebe. Und zu Cassiopeia kann ich nur sagen, natürlich ist diese Sehnsucht vorhanden, nur es war halt alles komisch, ne? Mit dieser Folge 44. Natürlich war ich stolz darauf, das ausgedrückt zu haben und hatte diesen Plan, sie zu kontaktieren, aber sie ist nicht auf Facebook und das komplizierte die Sache. Wäre sie da gewesen, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Und ja, hatte diesen Plan, aber fühlte mich auch so verzweifelt nach Folge 44 vor 2,5 Jahren, dass ich da einfach verstärkt bumbelte und dachte, wow, jetzt musst du doch irgendwo die Liebe finden. Und ich denke, das war auch richtig. Und da fand ich ja meine Freundin, Ex-Freundin aus Peru, die liebe Juanita. Und das war dann der richtige Weg. Und so denke ich heute immer noch, jetzt nach dem Liebesaus mit Juanita und der Sache, die dann passiert ist mit diesen englischen Folgen und diesen ganzen fiktiven Ich bestehe auf fiktiven Erzählungen von Fiona und einer angeblichen Kollegin, die aber nie existiert hat und alles ja, Fantasieprodukt und Fiktion ist. Aber ja, oder auch nicht, oder ja, wie dem auch sei, ich bin jedenfalls ein Fantasieprodukt, ja. Also, aber nach der Sache war ich jedenfalls mitgenommen, Fantasie hin und her, Fiktion und der Realität. Und natürlich war dann dieses Liebesaus und auch mit Fiona diese Hoffnung auf die Liebe vergangen. Und ich dachte dann wieder rum an Cassiopeia und ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre. Aber nein, fühlte ich dann, es ist immer noch nicht. Und warum? Weil ja die Liebe einfach nicht nur an einem Ort gedeiht. Und dieser Ort Argentinien ist für mich natürlich so ein mystischer Ort durch meine Biografie. Aber ich will einfach die Liebe finden, auch an dem Ort, wo ich bin, also ja, in Deutschland oder jetzt halt in Marokko, aber dann ja perspektivisch eher in Deutschland, wo ich dann wohne und so zurückkehre zum Arbeiten. Und dass es da einfach schon genug Möglichkeiten und Gelegenheiten gibt und man da nicht so weit Ausschau halten muss, weil das würde nur wieder diese Illusion, diese Vorstellung kreieren von der einen Liebe, die ganz eine ist, halt, ja, die eine ist. Und diese Vorstellung will ich ja zurückweisen. Und ja, aus diesem Gedanken heraus habe ich mich davon verabschiedet, jetzt so im Herbst von dieser Idee, Cassiopeia noch nachzuspenden, einfach zu sagen, und habe einfach mir gesagt, ja, es ist schön, eine schöne Vorstellung, auch für die Zukunft, vielleicht ja, liegt da doch noch was drin und ich will auf jeden Fall so drüber denken, dass irgendwo verrückt ist, aber nicht krank, sondern es ist eigentlich adäquat und angemessen für die Liebe und es kann halt nicht verstanden werden in unserer Kultur, aber das ist okay für mich und es ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt und ich will einfach abwarten und schauen, was die Zukunft bringt, weil Cassiopeia kann oder darf nicht diese eine Person für mich sein und ich könnte mich nicht dagegen wehren, wahrscheinlich gegen diesen Gedanken, sollte ich es jetzt versuchen und in diesem Sinne eben muss ich noch reifen, wie ich in diesem Interview sagte, bin wie ein Käse, der noch nicht ausgereift ist und will eben erst reif werden, aber nicht für sie unbedingt, sondern generell. Ja, generell im Leben und auch nicht nur für die Liebe, sondern das Leben ist ja viel reichhaltiger und vielfältiger als nur die Liebe. Und ja, das ist eben dieser komische Zwiespalt, denke ich, wenn ich an diesen Moment in Marrakesch zurückdenke, kurz vorm Abflug und ich denke so an die Liebe und an Cassiopeia und daran, dass es so ja, verrückt scheint oder so, aber einerseits verrückt, aber andererseits, du willst es ausdrücken, du willst es nicht mal unbedingt sie auf dich aufmerksam machen, sondern dass die Hörer das mitbekommen, wie verrückt du eigentlich bist. Und damit den Hörern den Spiegel vorhalten, damit sie einen beneiden oder ihnen vielleicht klar wird, in was für einem Elend sie wirklich leben, in diesem Imperialismus, dass so eine einfache, klare Sache wie die Liebe so versteckt ist und so unmöglich. Und ja, mehr wollte ich jetzt nicht ausdrücken. Also ich glaube, das war ganz gut. Ich habe nur daran gedacht, zu podcasten, weil ich gestern Tschernikau gelesen habe. Ich bin vorgestern erst hier gelandet in Marokko, war noch in Casablanca, eine riesen Stadt, aber jetzt bin ich in einer kleineren Stadt hier. Hört das Rauschen der Wellen im Hintergrund. Und Tschernikau, das war so geil, weil das hat mir irgendwie alles aufgeschlüsselt. Wir können es gleich mal lesen und ich hoffe, dass ich dann dazu was sagen kann, aber mir scheint so, als läge da zumindest der Schlüssel drin zu allem, was passiert ist in englischen Folgen und wo ich ja auch Fehler gemacht habe und klar sagen muss, ja, meine Güte. Wie ist dieses Geschlechterverhältnis? Und ich hätte es nicht so konkretisieren sollen. Ich hätte es auf einer abstrakten Ebene thematisieren können und kritisieren, aber nicht auf dieser konkreten Ebene gegen Fiona und ihr diese Vorwürfe machen. Natürlich war das dumm, aber es, ja, aber sorry Leute, es war halt so. Und ich will jetzt auch nicht das irgendwie ausstreichen oder die alle Folgen löschen. Und es scheint einfach bei Tschernikau, da können wir mal kurz nachlesen. Und ja, lass mich hier ungefähr auf Seite 40 von seinem ersten Roman, also Kleinstadtnovelle. Ja, ich muss auch sagen, Dieser Roman ist sehr gut. Lasst uns hier einfach reinlesen. Kleinstadtnovelle Ronald Czernikow. Ah, ich denke mal Wolfgang Czernikow. Nee. Ronald M. Czernikow. Der dann viel zu früh verstorben ist. Aber das ist auch autobiografisch, so wie ich auch schreibe. Mit der dicken Oberlippe schrieb er da. Und die scheint er tatsächlich zu haben, sieht man hier auf diesem Coverbild, wo ein Bild von ihm abgedruckt ist. Dicke Oberlippe und ein schöner Flaum drauf. Und das ist also Czernikow, der dieses Buch so, ja, mit 16, 17 geschrieben hat. So, und jetzt aber hier reinlesen. Das ist sehr, sehr entscheidend. Also B ist der Protagonist, das ist so das Alter Ego des Autors. Ich bin hier auf Seite 39. B sitzt im Unterricht und ihm ist langweilig. Er malt irgendein Muster in sein Heft. B wird jetzt beginnen, sein Muster so auszumalen, dass kein weißes, ein ausgefülltes Feld berührt. Das geht nicht, aber B versucht es mit jeder seiner Zeichnungen neu. Und er ist natürlich schwul. Klar. Lernt er einen Typen kennen, steht dessen Name auf dem Papier, weil B ihn so liebt und ständig an ihn denken muss. Wenn er einige Seiten zurückschlägt, steht da live. Live, also Name. Ein Klassenkamerad, in den er verliebt war. Sogar zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen ist. B steht unter Druck und als eine aus dem Krankenhaus zu ihrer neuen Frisur burschikos bemerkt, Konkurrenz schläft nicht. Da lacht B unnatürlich laut. Und ihm wird klar, das bin ich, mit Zugzwang. Mir wird nichts geschenkt werden. So, und das ist erstmal so geil. Konkurrenz schläft nicht und deshalb macht sie sich eine neue Frisur, weil wir alle in diesen Markt geworfen sind. Nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern den Liebesmarkt. Wir müssen uns behaupten und da irgendwie attraktiv sein. Und diese Krankenschwester macht also deshalb eine neue Frisur, weil sie sich eben auch auf diesem Liebesmarkt wiederfindet und sagt, ja, meine Konkurrentinnen, die auch um die Gunst der Männer buhlen, ja, die schlafen einfach nicht. Und das ist eben wie mit der Konkurrenz zwischen den imperialistischen Konzernen. Man fühlt sich eben immer bewertet, bemessen und man muss Schritt halten. Man muss mitkommen. Und das ist eben dieses Gefühl, vor allem in der Jugend. Weiter im Text. Die Schwulen, verkündet B im Biologieunterricht, weil keine Aufklärung stattfindet. Die Schwulen machen genau das, was eben auf diesem dummflachen Dia ein Balletttänzer demonstriert hat. Sie schminken sich, sie kleiden sich auffällig, sie werden zu Tunden. Und weiter, jetzt ganz dramatisch. Wir alle haben sie dazu gemacht. Die Jungs verlangen gewohnheitsmäßig, dass sie bedient werden. Also ziehen sich die Mädchen die albernsten Sachen an, um beachtet zu werden. Und genau das tun die Schwulen, mit der Gewissheit, es doch nicht zu schaffen. B setzt sich wieder und denkt, nichts ist selbstzerstörerischer als die Männerherrschaft, die Verhältnisse belacht, die sie selbst produziert hat. Über diese Moral werden einmal die Sechsjährigen lachen und die Forscher werden ernsthaft am Verstand ihrer Vorfahren zweifeln. Werft den Schwulen in einer unvernünftigen Welt nicht vor, sich unvernünftig zu verhalten. Wo liegt der Unterschied zwischen dem 36-jährigen Schwulen und der 18-jährigen? In Naivität und deren Gegenteil? Was B in den Diskotheken der beiden Kulturen mitmacht, gleicht sich erschreckend. Da tanzt eine mit kurzen, toupierten, braun-grauen Sprayhaaren, großen Ohrclips, gezupften Augenbrauen, vielleicht Rouge, aber Augen, Lidstrich, schattenroten Mund, nasenbetontem Profil, tailliert, dezent buntem Hemd im neuesten Look, mit passenden Fingernägeln, an der linken Hand ein paar auffälligen Ringen, am Handgelenk großgliedrigen Ketten und engen, schwanzbetonten Jeans, aus denen schwarze Nahtstrümpfe gucken, daran hochhackige Damenschuhe. Der ist von Kopf bis Hohlkreuz auf Liebe eingestellt, Leute. Ist es euch mal aufgefallen? Die Frauen mit ihren überlang künstlich lackierten Fingernägeln können keine Faust ballen. Sie sollen nicht arbeiten, nicht schöpfen. Sollen nutzlose Dinger sein zum Ansehen und Ficken, zum Bestätigen und Berechtigen des Mannes. So erzogen und angezogen, einzig um sie anlügen zu können. Ihr habt's gut. Aber die Bourgeoisie hat dem Geschlechterverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Das Mann gegen Frau wird zum Jeder gegen jeden. Der Preis des Profits, das Auskratzen der Geschlechtergrenzen. Verwischen geht nicht, weil die Tinte, mit der sie gezogen sind, längst ausgetrocknet ist. In ihrer Geldgier zwingt die Bourgeoisie ihre Organe, auch für Männer teure Moden zu schaffen, Jünglingen Löcher in die Ohren zu treiben und Frauen in die Arme der Friseure. Die Haare auch bei ihnen auf Streichholzlänge kürzen, riesige Bären auf winzigen Schuhen, David Bowie als letzter Verzweiflungsschrei der Modezaren und erste Ankündigung eines neuen Geschlechtslebens, in dem es egal sein wird, dass Wörter lügen. Geschlecht? Warum nicht? Geh gut! Gut, das soll uns erstmal genügen. Zur Einordnung, dieser Text ist 1980 erschienen. Oder um den Dreh rum, ja, 1980, ja. Als die Liebe, zumindest die schwule Liebe, auch natürlich nochmal deutlich weiter unter den Teppich gekehrt wurde und man sich dafür sogar rechtfertigen musste oder es als ein moralisch bedenklicher Akt galt. Wie dem auch sei. Das waren natürlich andere Zeiten, aber im Grunde auch das Gleiche wie heute. Das Schwulsein ist jetzt mehr akzeptiert, aber das löst eigentlich nicht das eigentliche Problem mit diesem Verwischen der Geschlechtergrenzen. Die Tinte ist längst getrocknet dazwischen. Aber die Frauen also haben so lange Fingernägel und sie sollen nicht arbeiten. Die Welt ist irgendwie so eingerichtet, dass sie für die Männer da ist und die Männer verlangen, bedient zu werden von den Frauen. Die Frauen sind in dieser Welt also dazu da, den Männern Bestätigung zu geben. Und deshalb ziehen sich die Frauen die albernsten Sachen an. Und bemalen sich die Fingernägel und so weiter. Einfach, damit sie beachtet werden. Beachtet werden von den Männern und endlich ernst genommen. Aber das werden sie dadurch eben nicht, sondern es werden diese Verhältnisse stabilisiert und die Männer machen sich darüber noch lustig oder über Verhältnisse, die sie selbst hervorgebracht haben. Oder was steht hier? Die Männerherrschaft, die Verhältnisse belacht, die sie selbst produziert hat. Genau. Aber es sind eben nicht die einzelnen Männer, sondern dieses gesamte System der Herrschaft. Das ist natürlich irgendwie eine Männerherrschaft oder auf Männer ausgerichtet, aber es ist jetzt ja trotzdem auch nicht meine Entscheidung als Mann, diese Gesellschaft, diese Herrschaftsweise zu kreieren. Aber ja, in dem Sinne ist es natürlich grenzwertig, was ich da trieb in den englischen Folgen, meine ich, dass auch ich mich darüber echauffiere, über diese, metaphorisch die langen Fingernägel. Das hatte Fiona jetzt nicht, sondern einfach dieses Verhalten, das ich an ihr wahrnahm, dass sie anerkannt werden will und sich so anbietet, dazu mir zu sagen, was ich für ein toller Mann bin oder in dieser weiblichen Rolle verbleibt und auf dieser Ebene einfach irgendwo nach dieser Bestätigung sucht, nach dieser Selbstvergewisserung. Und das tut mir so leid, weil ich ja einerseits das kritisiere, aber andererseits auch sehe, dass es ja nicht Fionas Entscheidung ist, so oder so zu handeln, sondern dass sie sich anpasst an diese Welt, die eben das von ihr fordert. Nur der Punkt ist, oh Gott, jetzt läuft ja aber wirklich das Wasser rein. Wird halt überschwemmt. Der Punkt ist, wenn ich aber die Frauen ernst nehme und vor allem ernst nehme, dass diese heutige Scheiße und dieser Stillstand und diese reaktionären Verhältnisse, dass die nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich ändern müssen und vor allem auch dafür, wie die kommunistische Revolution ins Werk setzen müssen. Andererseits auch zur Arbeit eben, damit die Arbeiter ihre Arbeit bekommen und alle Hände Hand anlegen, aber genauso in der Liebe, geht es auch um die Hände, die streichen und so. Und das ist also irgendwo sehr parallel. Und wenn ich aber daran denke, dass ich die Frauen auf einer gleichen Ebene ernst nehmen will, obwohl wir heute nicht gleich sind und es auch nicht sein können, und diese Geschlechtergrenzen persistieren, obwohl die Mode, die Kulturindustrie es so hinbiegt zu Profitzwecken, sie auswischt und alle so zwingt, sich anzupassen, modisch zu sein oder irgendwelchen Stilen und Moden zu folgen oder sich auch dagegen abzugrenzen oder in einer Gegenkultur Fuß zu fassen. Also, da will ich aber sagen, wenn ich sie so ernst nehme, Fiona, dann sage ich einfach, hey, dann muss ich dich auch dafür kritisieren und dir einfach sagen, ja, Fiona, es tut mir so leid, aber ich will dir einfach meine ehrlichen Gefühle sagen, dass ich dich sehr nett finde und sogar ein bisschen verliebt bin in dich schon, aber dass ich mir einfach wünschen würde, du würdest auch zu mir herkommen und so banal das klingt, diese ersten Schritte machen, dass du zu mir kommst und ein Gespräch anfängst und dass du immer auf mich wartest und so. Da, das, ja, sehe ich als dieses Warten der Weiblichkeit auf die Bestätigung durch die Männer. Und das ist so eine Art Stabilisierung dieser männlich dominierten Welt und Herrschaftsweise. Und das kann ich einfach gar nicht ertragen. Das ist halt mein Dilemma, dass ich in diesem Kontext dann gar nicht lieben will und dass es sich ganz schlecht anfühlt. Aber andererseits fühlt es sich jetzt auch schlecht an, Fiona so kritisiert zu haben. Und andererseits kann ich auch nur sagen, ja, sorry, also was ist denn die wirkliche Liebe? Schau mal, man könnte sagen, ja, Simon, du hättest doch einfach mal zu ihr hingehen können und irgendwas wirklich sagen, statt diese ganzen Podcasts zu machen. Aber so einfach ist es halt nicht. Man muss die Liebe kreieren. Und die Liebe kreiert sich durch Vorstellungen im Kopf. Aber damit das nicht nur diese Filme sind, die uns von woanders, von dieser Massenkultur reingedrückt werden, damit das eigene Vorstellungen sind, ja, muss ich halt meine eigenen Podcasts machen. Und das ist dann auch exzessiv und so. Und das waren sehr viele Podcasts und Stunden Tonmaterial. Aber dadurch habe ich mir halt eine Sicherheit erarbeitet und auch, ja, diese Sicherheit irgendwie über meine Gefühle und so. Und dass es auch nicht schlimm ist, dass sie mich dann nicht liebt oder dass es nicht dazu kommt, aber es ist einfach so, ich wollte das ausdrücken und das macht mich so stolz. Und das war genau dieser Gedanke damals in Marrakesch mit Cassiopeia, dass mich stolz machen würde, allein das auszudrücken und den Hörern dann vorzusetzen. Und egal, ob Cassi das jemals erreicht, diese Worte. Ja. Und mehr kann ich jetzt im Moment, glaube ich, nicht sagen. Genau, also einerseits kann man sagen, ja, Simon, das ist doch dumm, so viele Podcasts. Aber andererseits sage ich, nee, man muss die Liebe kreieren und auf die eigene Weise und die eigenen Kunstwerke. Und ich habe es eben versucht, so gut ich konnte. Und ich wusste aber, leider, je weiter das ging, dass es immer unmöglicher wurde, diesen realen Kontakt wieder aufzunehmen. Und dass mein Reden im Podcast eigentlich ein dagegen Anreden war, gegen diesen Druck der Realität und gegen diese Gewissheit, dass ich eigentlich diesen Schritt wieder machen müsste im Büro, also sie real anzusprechen. Aber hey, wenn das dieser Kampf ist, den ich geführt habe, dass ich nicht will, dass sich die Frauen so anpassen an diese Männerwelt. Und sorry, dass ich doch einfach mir das wünschen würde und so lange auf sie warten würde, wie auch immer nötig, aber dass ich mir einfach wünschen würde, was auch immer, aber dass, ja, dass sie versteht, was ich damit meine. Und sorry, wenn ich es falsch ausgedrückt habe. Und sicher habe ich es nicht richtig gesagt und ausgedrückt und dieses ganze Podcast-Zeug nicht richtig gemacht. Aber dass ich mir einfach wünschen würde, sie würde verstehen. Und wenn sie verstehen würde, was wäre dann das große Problem, dass sie zu mir herkommt oder mir auch nur eine Nachricht schreibt, eine Textnachricht. Und wenn du das nicht machen kannst, Fiona, ja, dann ist es halt so, ja. Tut mir sehr leid. Und, ja. Also hören wir am besten auf an dieser Stelle und sagen wir uns, ja, Leute, es ist wirklich alles so schlimm, wie gesagt, am Ende der vorletzten Folge 205. Ich kann euch nur sagen, es ist heute Silvester, genau, ich weiß gar nicht, ob das hier so groß gefeiert wird. Weiß gar nicht. Aber es gibt da auch nichts Großes zu feiern, es ist ein neues Jahr. Die imperialistische Herrschaft geht ganz normal weiter. Wir sind sehr weit entfernt davon, diese Jugend wirklich so kommunistisch aufzurütteln. Und man muss es aber versuchen und ich werde weitermachen. Und am besten, ja, wechsle ich jetzt nochmal die Sprache, vielleicht auf Spanisch, weil ich hier gerade dieses spanische Gedicht vorlegen habe. Und dachte ja generell, nächsten Podcast vielleicht wieder auf Englisch. Ne? Also, das war's dann hier erstmal von Folge 207 aus Marokko. Ich bin Simon und danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Hola, bienvenidos. Sí, chicos. Sigamos un poco en castellano, solo porque me da ganas. Acá tengo un poema de Mario Benedetti. Déjenme leer eso y ya no sé mucho.
chabón. Dice que decir, quiero saludar a mi exnovia, la peruana, llamémosla Juanita. Y sí, quiero decirte, Juanita, que sos mi amor. Discúlpame, pero sos muy pesada a veces. No te entiendo o no me pareció bien todo lo que ocurrió. Pero dejémoslo atrás y dediquémonos a esa poesía de Benedetti. Bienvenida. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también. Quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe. Aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Nostalgie. Tu rostro es la vanguardia. Tal vez llegue al primero porque lo pinto en las paredes, con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo. Y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Y sí, Juanita, ¿qué te puedo decir? Que fue tan lindo que estuvimos en Iguazú y ese calor. Me parece injusto todo que termine así nuestro amor. No está bien. Y está muy bien que estés amando a otro, pero que también me quieras a mí un poco. Me pareciera prudente, aunque tal vez no sea la hora, hoy día, ni siquiera el año que viene, pero tal vez un día. Porque me parece que en todo eso hubo una gran promesa, en lo que vivimos en Iguazú, en nuestro viaje, que me hace acordar un poco ese viaje que hago ahora acá en Marruecos. Y esa promesa no se cumplió porque teníamos miedo y siempre buscamos unas razones por las que fallar y errar. Y eso no está bien y sé que eso me va, aunque quiero amar a otras personas, pero sé que ese amor a ti, que parece que falló, siempre va a ser un peso y va a pesarme y eso me impide de cierta manera seguir adelante en mi vida amorosa, pero tal vez lo pueda hacer. Y no importa, no quiero hablar tanto de temas personales, solo que sí, Juanita, que siempre eras linda y te extraño tu olor y todo tan rápido pasa. Ni siquiera tengo tiempo de pensar todo y por eso te dije, mi abejita, porque estás tan rapidita siempre que estás volando ya y escapándote de mí y no sé cómo perseguirte. Pero dejémoslo así, no importa, no hace falta ni siquiera que escuches eso hoy día. Solo quise saludarte y está bien, disfruta tu nuevo amor y el nuevo año. Y ya me despido de ese podcast. Fue lindo acá volver al micrófono y la próxima vez volveré en inglés para hablarle al público general mundial, a la gente también acá en Marruecos que suele hablar francés o inglés, claro, árabe, pero eso no domino. Y por eso volveré y les digo chao, chao.